Ich weiß gar nicht, ob ich da eine gute Antwort habe, oder? Weil ich selber nicht sehr gut bin im Loslassen. In unserem Fall war es aber so, dass wir ja irgendwie gezwungen waren, loszulassen, oder? Das heißt, durch einerseits das Thema, es kommt kein Geld mehr rein, du kannst irgendwann mal deinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Und andererseits war halt auch das Thema, dass wir mit einem Shareholder wirklich Probleme gehabt haben, dass der uns wirklich das Leben sehr, sehr, sehr schwierig gemacht hat und wir dann gewusst haben, wir wollen einfach, egal wie das jetzt da so rausgeht, mit diesem Typen wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten, oder? Und das hat das Ganze deutlich einfacher gemacht für uns loszulassen, als es vielleicht in einem anderen Szenario gewesen wäre.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Martin Granik. Martin war einer meiner ersten Podcast-Gäste, erzählt zu den ersten 10 Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Und damals im Jahr 2019 war die Idee, die Startup-Idee von Monkey noch sehr frisch und sehr neu. Monkey war eine Spar-App und wie du schon hörst, war das Unternehmen gibt es seit 2025 nicht mehr, trotz 300.000 User und Userinnen. Also ein Gesprächsthema ist im Podcast definitiv das Loslassen, aber auch woran es scheiterte, auch wie Investoren reagiert haben, was die Erwartungshaltung war, warum nicht irgendwie eine Möglichkeit von Exit im Raum stand und wie auch jetzt Martin den Alltag bestreitet. Denn zum Glück fand er einfach eine neue Möglichkeit und das sieht man auch, dass das Loslassen auch immer wieder etwas Neues dann bereithält. Mittlerweile arbeitet Martin mit seiner Frau Claudia zusammen. Und es ist ein sehr spannendes Gespräch. Es geht zum einen um Scheitern, ums Loslassen, auch um Ideen, auch um Mut. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Martin Granik.
Was war so das größte Learning aus den letzten 6 Jahren? Weil wir haben uns ja 2019 zuletzt unterhalten am Anfang von Monkey. In der Zwischenzeit ist ja vieles passiert. Gibt es da ein Learning, was hervorsticht?
Ein Learning, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Man, seit 2019 ist wirklich sehr, sehr viel passiert. 2019 war ja im Grunde das Jahr der Gründung von Monkey. Da haben wir noch voll an dem Produkt entwickelt. Haben, glaube ich, sogar eine Beta-Version schon gelauncht gehabt mit sozusagen ersten Test-Usern. Und seitdem haben wir dann sehr, sehr intensiv an Monkey eben gearbeitet, mit dem Ziel, eine Alternative zu Buy Now, Pay Later zu bieten, oder also Menschen dabei zu helfen, auf ihre Ziele zu sparen und sich die dann zu ermöglichen, ohne eben Schulden zu machen. Und da sind wir dann durch mehrere, wie es halt in der Startup-Welt auch üblich ist, durch mehrere Höhen und Tiefen. Da ist von Covid über der Kapitalmarkt für Startup-Investments ist mehr oder weniger zusammengebrochen. Und das war dann auch, sagen wir mal, ein großer Grund, weshalb wir dann am Ende Monkey auch einstellen haben müssen. Hast du ja mitbekommen, wir haben dann August 2025, haben wir leider das Unternehmen zusperren müssen, weil wir in diesem Umfeld und in dieser Phase, in der wir waren, einfach keinen Zugang mehr zu Kapital gehabt haben. Und was wir dort gesehen haben, ist, dass man, wie soll ich sagen, man kann gewisse Dinge in diesem Markt leider nicht erzwingen, oder? Das heißt, wir waren eigentlich auf einem sehr guten Kurs, sind sehr stabil gewachsen, haben schon immer weniger Kapital zur Verfügung gehabt, als wir wollten und als wir gebraucht hätten und sind auch sehr mit unseren finanziellen Mitteln sehr frugal umgegangen. Haben geschaut, dass wir auch unsere Kosten ständig anpassen, wenn wir sehen, das Kapital wird knapp. Was aber immer wie so ein Damoklesschwert über uns geschwebt ist, ist, dass dieser Kapitalmarkt für B2C Fintech, also Finanzservices, die sich an den Endkonsumenten richten, so am Ende seines Zyklus steckt. Das heißt, viele Venture Capital Unternehmen haben gesehen, dass IPOs, also dass diese Unternehmen an die Börse gehen, aber auch dass große Exits ausbleiben in diesem Umfeld. Und was macht Kapital dann? Es geht in ein anderes Feld, wo es sich offensichtlich besser verzinst, was bedeutet, dass nur noch die ganz, ganz großen B2C-Fintech-Unternehmen wirklich Kapital bekommen haben. Also da reden wir dann von Runden im mehrere 100 Millionen Bereich. Wenn man aber dann so in diesem Mittelfeld ist, also gerade so am Sprung in Richtung Wachstumskapital, wo es dann um 5, 10, 20 Millionen Euro geht, diese Runden sind mehr oder weniger gänzlich ausgefallen und wir haben gesehen, dass neben uns schon ganz viele B2C-Fintech-Unternehmen wegsterben und haben geglaubt, wir schaffen das aber irgendwie noch, indem wir Kosten reduzieren, möglichst lang irgendwie aushalten, was aber dazu geführt hat dann natürlich, dass wenn du Kosten reduzierst, dann auch so ein bisschen das Wachstumsmomentum verloren geht. Das heißt, natürlich wachst du nicht mehr so aggressiv wie vorher, wo man vielleicht mehr in Marketing investieren hat können, was dann so ein bisschen eine Todesspirale ist, oder? Denn Investoren haben eben nur noch Geld dort reingesteckt, wo man entweder sehr, sehr groß ist oder sehr, sehr aggressiv wächst und diese Boxen haben wir dann nicht mehr ticken können und haben dieses Kapital nicht mehr bekommen, oder? Und ich glaube, ein Learning daraus ist schon, sozusagen für sich selber zu reflektieren, wann macht es noch Sinn, weiter zu kämpfen und wann muss man sagen, dieser Kampf ist eigentlich ausweglos und es geht nur noch auf die eigene Gesundheit oder die eigenen Finanzen, weil man darf ja nicht vergessen, dass wir als Gründer immer die Ersten waren, die sagen, sich selber gar nichts mehr ausgezahlt haben, die dann einfach weiter von Ersparnissen gelebt haben, die dann Monat für Monat kleiner geworden sind. Und irgendwann mal muss man akzeptieren, mit den eigenen Ersparnissen kann man dieses Unternehmen einfach nicht retten, weil die Kostenstruktur einfach zu groß geworden ist, oder? Um mit 300.000 Usern braucht man einfach eine gewisse Infrastruktur, die man selber finanziell so gar nicht am Leben halten kann. Und hätte man ein halbes Jahr früher zusperren können, wahrscheinlich schon. Aber natürlich fällt es einem als Gründer sehr, sehr schwer, natürlich so sein eigenes Baby irgendwann mal abzuschreiben.
Hast du dich zum allerersten Mal 2025 dann mit dem Gedanken auseinandergesetzt, Monkey zu schließen, oder hat es den Moment da schon einmal so 2021, 2022 vielleicht gegeben? Wie könnte so ein mögliches Szenario ausschauen, das Ganze runterzufahren? Oder war halt wirklich dann 2025 zum ersten Mal dieser Gedanke da?
Ich meine, dass das Ganze ein ständiges Auf und Ab ist irgendwie klar und ist auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Teil des Startup-Welt, oder? Ich meine, solange man in digitalen Geschäftsmodellen, wie wir das auch waren, ist es eben üblich, dass man mehrere Kapitalrunden braucht, bis man eine groß genug Plattform hat, dass das Ganze nachhaltig selber leben kann. Was bedeutet, man lebt im Grunde die ersten 7, 8, 9, 10 Jahre. Man darf nicht vergessen, viele der größten Unternehmen der Welt sind 20 Jahre von Venture Capital abhängig gewesen, bis sie es dann geschafft haben, profitabel zu sein. Oder? Also man lebt da immer von einer Finanzierungsrunde zur nächsten, so im Abstand 12 bis 18 Monate, sage ich mal. Jedes Mal, wenn man neues Geld geraced hat, freut man sich kurz und dann sieht man schon eigentlich den Kontostand sozusagen nach unten gehen und kann sich ausrechnen, wie lange das Geld reichen wird. Und am Ende dauert dann wieder jede Finanzierungsrunde, hat wieder seine eigenen Herausforderungen gehabt, weil man ja, je größer man wird, man auch unterschiedliche Investoren ansprechen muss. Man startet bei Business Angels, geht dann mehr in so Family Offices und dann kommt wirklich klassisch Venture Capital. Dauert immer länger, kommt Covid dazwischen, kommen irgendwelche Kriege dazwischen, was dazu führt, dass Investoren einfach sehr, sehr vorsichtig sind. Oder ich sage, im Venture Capital Umfeld, die sind halt im Business of saying no, oder? Das heißt, die können ja nur Geld verlieren, wenn sie es investieren. Das heißt, im Zweifel investieren sie es nicht und warten einfach mal ab. Und mit jedem Monat, das sie warten, gewinnen sie neue Datenpunkte, die ihnen vielleicht die Entscheidung ein bisschen einfacher macht. Und so ist es immer wieder gewesen, oder? Dass wir zwar dann ganz konkrete Investorengespräche geführt haben, dann ist Covid gekommen und es hat sich die Runde dann doch wieder verschoben, bis das Geld dann am Konto war. Und dann ist der Ukraine-Krieg gekommen und es hat sich wieder verschoben, bis Geld am Konto war. Das heißt, das war schon immer wieder so, dass man sagt irgendwie, man ist so mit einem Fuß irgendwie in einem Closing des Unternehmens, aber kämpft einfach, weil es konkrete Gespräche gibt, weil es schon mündliche Zusagen gibt, weil es nur mal noch darum geht, die Due Diligence muss abgeschlossen werden, aber alles andere ist man sich einig, oder? Von dem her war es nie so, dass wir wirklich ganz konkret mit dem Gedanken gespielt haben, das Unternehmen zu schließen. Obwohl man ja immer wieder mal sozusagen ganz knapp irgendwie dran ist, dass einem das Geld ausläuft. Und dieses Mal war es halt wirklich so, dass wir gekämpft haben. Wir haben mit Leuten gesprochen ohne Ende. Es ist dann eben dazu gekommen, dass dann auch ein bestehender Shareholder einfach, wie sagt man so schön, unüberbrückbare Probleme dort gegeben hat, weil es unterschiedliche Meinungen auch gegeben hat, wie das Ganze weitergehen kann, oder? Also ein Shareholder muss das Ding ja nur abschreiben, wenn nicht mehr gekämpft wird, oder? Das heißt, der wird natürlich dafür kämpfen, dass das Gründerteam so lange wie möglich weitermacht, im Zweifel in Insolvenzverschleppung reingeht, Insolvenz anmeldet, irgendwie dann doch nur weitermacht, weil erst dann sozusagen ist das Investment für den Shareholder dann wirklich tot, oder? Und natürlich gibt es da dann unterschiedliche Meinungen, ob man mit ein bisschen Kapital dann noch weitermachen soll oder nicht. Oder bei uns ist es dann zum Beispiel auch darum gegangen, dass es Investoren gegeben hätte, die investiert hätten in Monkey. Wir aber gesehen haben, dass das Kapital, das die investieren, uns einfach zu wenig Zeit gibt und in dieser wenigen Zeit wir nicht wirklich signifikant was ändern können. Oder wir glauben nicht, dass wir in dieser Zeit neues Kapital lukrieren können, in dieser Zeit in ihrem Geschäftsmodell was ändern können. Und wir haben dann diesen Shareholdern gesagt oder diesen potenziellen Investoren gesagt, dass wir das Investment sozusagen nur annehmen, wenn wir einen größeren Teil des Investments auch von anderen Investoren lukrieren können, oder? Dass wir sozusagen nicht nur von ihnen das Geld nehmen, dann einen Monat länger machen und dann zusperren. Und da hat es halt dann auch unterschiedliche Meinungen gegeben, ob das gut ist oder nicht. Und ja. Von dem her war das dann wirklich so, dass klar war, wir müssen dann irgendwann mal zusperren, war das das erste Mal dann in der Geschichte von Monkey.
Wie viel Geld hättet ihr gebraucht, um wirklich eine Veränderung herbeiführen zu können, dass Monkey über die nächsten 15 Jahre bestehen hätte können?
Ich meine, das ist gar nicht einfach so ganz mit einer Zahl runterzubrechen, weil es gibt immer verschiedenste Szenarien, oder? Du kannst Dinge etwas aggressiver spielen, du kannst irgendwie am Geschäftsmodell was ändern. Wir haben am Ende gewusst, wie viel kostet uns ein Kunde und wie viel verdienen wir pro Kunden, oder? Und wir haben gewusst, wir brauchen, also so, wie soll ich sagen, so richtig Spaß machen in diesem Modell wird es dann, wenn man so um die 800.000 User hat, oder? Und wenn man weiß, sagen wir mal, ein User kostet dich 10 Euro, dann kann man sich das ungefähr ausrechnen, oder? Und wir waren am Ende dann irgendwo bei Acquisition Cost von knapp über 20 Euro. Wenn man dann, sagen wir mal, 500.000, 600.000 neue User dazugewinnen muss, dann weiß man, was man mal braucht, nur für Acquisition Costs, oder? Und damit ist jetzt noch nicht Entwicklung abgedeckt, andere Plattformkosten. Das heißt, man redet da dann schon von höheren zweistelligen Millionenbeträgen, die man gebraucht hat, um wirklich uns zu einem Punkt hinzubringen, wo man sagt, jetzt kann das Ganze nachhaltig profitabel laufen. Und das ist nichts Ungewöhnliches. Also das ist in diesem Umfeld ist das total normal. Also man braucht sich nur zum Beispiel N26 anschauen, als eines der größten Fintech im deutschsprachigen Raum. Die haben inzwischen, glaube ich, knapp 1,5 Milliarden Euro geraced und sind immer noch nicht profitabel, oder? Weil halt den Profit, den man pro Kunde macht, der ist in diesem Bereich sehr, sehr klein. Man kann dann schon aggressiver auf Monetarisierung umschalten, was aber dann immer auf Kosten des Wachstums geht. Das heißt, je schneller und aggressiver man monetarisiert, umso langsamer wächst. Und dann hängt es so ein bisschen davon ab, was ist gerade die Hypothese am Kapitalmarkt, oder? Und die ändert sich immer wieder. Das heißt, es hat eine Zeit gegangen, wo Investoren gesagt haben, es geht darum, die Community so schnell wie möglich zum Wachsen zu bringen, und monetarisieren macht man nachher. Also sobald man dann eine groß genug Community hat, schaltet man auf Monetarisieren um. Das war viele, viele Jahrzehnte, muss man sagen, so ein bisschen die Hypothese hinter dem B2C-Investmentmarkt. Und das hat sich so in den letzten 12 bis 18 Monaten hat sich das signifikant gewandelt, dass man sagt, okay, es geht jetzt nicht mehr um aggressives Wachstum. Man muss jetzt sehr schnell profitabel werden. Überall mit jedem Investor, den man gesprochen hat, hat es irgendwie geheißen, ja, schafft ihr es innerhalb der nächsten 6 Monate profitabel zu werden? Und um in 6 Monaten profitabel zu werden, da muss man dann schon massiv am Businessmodell schrauben, was aber bedeutet, man muss massiv in Entwicklung investieren. Und deswegen gibt es da nicht die eine Zahl, sondern wir haben da so x verschiedene Szenarien gehabt von Investment in neue Geschäftsmodelle. Wir sind ja, wir haben ja sehr stark in Richtung B2B-Geschäftsmodell dann gearbeitet, also wo man sagt, neben der eigenen B2C-App, wo die Kundenakquise einfach immer sehr, sehr teuer und komplex ist, integrieren wir jetzt unsere Sparpläne bei Online-Shops von B2B-Partnern. Das heißt, dass man direkt dort auf deren Seite, auf deren Produkte sparen kann, was einige Probleme, die sozusagen Investoren immer wieder gesehen haben, wieder eliminiert. Oder man ist nicht mehr in diesem aggressiven B2C-Markt. Man hat einen sehr starken Lock-in, weil wenn man dann mal es geschafft hat, bei einem Partner zu integrieren, wie ein Klarna zum Beispiel, dann besteht keine große Notwendigkeit, dass man einen Wettbewerber wieder dort reinlässt, weil man hatte schon eine Lösung. Also das heißt, da gibt es verschiedene Szenarien und am Ende, welches Szenario man geht, hängt dann auch immer sehr stark von der Diskussion mit den eigenen Shareholdern, mit den neuen Investoren ab, oder? Weil die geben ja einem Kapital, um dieses Kapital in eine gewisse Story, in eine gewisse Entwicklung rein zu investieren. Und das ist dann sozusagen eine Ausmachung, Verhandlungssache dann mit diesem Ökosystem, und da gibt es dann auch unterschiedlichste Meinungen, was dann das Richtige ist, oder?
Wenn du jetzt nochmal so auf Monkey zurückblickst, was war dann eigentlich falsch unter Anführungsstrichen? Also man spricht ja ab und zu vom falschen Zeitpunkt, man spricht von der falschen Idee, man spricht vom falschen Ort. Was denkst du, trifft am ehesten zu? Ist es vielleicht eine Mischung aus allem, oder sagst du, ein Punkt ist besonders hervorgestochen?
Ich meine, am Ende ist es ja oft mal, es ist selten so, dass man das ganze Ding auf eine Sache runter kondensieren kann. Also sagen, das ist der eine Grund, oder? Am Ende ist es eine Kombination aus mehreren Dingen, oder? Ich sag, das fängt an bei es hätte sicher nicht geschadet, wenn wir 3-4 Jahre früher gestartet hätten, so wie Revolut, N6. Also alle diese sehr, sehr großen Fintechs, die man jetzt sieht, die haben so circa 5 Jahre früher gestartet. Was bedeutet, die war zu dem Zeitpunkt, wo dann der Markt sehr, sehr schwierig geworden ist, waren die schon groß genug, um in Investorenfelder reinzukommen, wo einfach nach wie vor sehr, sehr viel Kapital ist, oder? Also man sagt oft, dass es heute einfacher ist, eine 200-Millionen-Euro-Runde zu raisen, als eine 5-Millionen-Euro-Runde zu raisen. Weil man einfach dann schon eine gewisse Größe hat und dieses too big to fail, oder? Investoren haben schon so viel Kapital rein investiert, dass sie ein intrinsisches Interesse haben, neues Kapital, also dich sehr, sehr stark zu unterstützen, neues Kapital anzuziehen, oder? Also vom Zeitpunkt das eine. Das zweite ist, B2C ist einfach ein unglaublich harter Markt. Und das unterschätzt meiner Meinung nach, also das unterschätzt jeder Gründer so ein bisschen, was es wirklich heißt, auf einem Konsumentenmarkt eine große Anzahl von Konsumenten zu erreichen, oder? Und wenn man Glück hat, ist man in einem Geschäftsmodell, wo man sehr profitabel ist, oder wo man sagen, mit jedem Kunden sehr, sehr viel verdient, dann reicht vielleicht eine kleinere Anzahl von Konsumenten. B2C Fintech ist halt meistens so, dass man nur sehr wenig pro Kunde verdient, was halt bedeutet, das Ganze läuft über eine große Masse. Und dort hat's halt auch dann in den letzten 24 Monaten massive Umbrüche gegeben, oder? Von Meta, das seine Algorithmen mehrmals geändert hat, was bedeutet, dass organische Impressions auf einmal im Bereich Finanzen weniger ausgespielt worden ist. Wir haben dann sehr stark auf organische SEO gesetzt. Dann sind auf einmal diese KI-Summaries von Google gekommen, dass die zwar deine Blogartikel nehmen, aber so zusammenfassen, dass kein Mensch mehr auf den Link dahinter klicken muss und auf deine Seite kommt, wo er dann eben den Banner sieht und so. So, da ist uns dann der Traffic irgendwie um 80% eingebrochen, oder? Dann das generell Paid Acquisition ist so viel teurer geworden aufgrund des ganzen App-Trackings, das ja nicht mehr erlaubt ist oder nur noch dann erlaubt ist, wenn der Kunde das akzeptiert, was halt 80% der User nicht machen, bedeutet einfach, dass auch Paid Acquisition deutlich teurer und schwieriger geworden ist. Das heißt, dass in einem Markt, wo ohnehin die Margen schon sehr, sehr klein sind, auf einmal noch mehr Druck darauf erzeugt wird, weil die Akquise-Seite nochmal deutlich schwieriger geworden ist, oder? Das heißt, Acquisition Costs haben sich da in 12 bis 18 Monaten mehr als verdoppelt. Durch die Bank. Das heißt, wir sind da als Monkey nach wie vor irgendwie sehr, sehr gut unterwegs gewesen, haben aber gesehen, dass du auf einmal doppelt so viel Kapital raisen musst, um zu diesem Punkt der Profitabilität zu kommen, wie das, was du vorher in deinen Plänen abgebildet hast. Und du hast in deinen Plänen schon Steigerungen abgebildet, oder? Weil es ist halt einfach so, dass je größer du wirst, muss man halt eben auch in teurere Akquise-Kanäle reingehen und kann nicht mehr nur die ganz günstigen nehmen, weil die ausreichen, um sozusagen geringfügig zu wachsen. Bis hin dann zu Geschäftsmodell, das halt einfach schwierig ist, oder? Und wo man sieht, Investoren haben gesehen, dass so das ganze Referral-Affiliate-Geschäftsmodell einfach bis zu einem Punkt immer recht gut skaliert und sie dann sagen, und dann haben sie gesehen, dass ganz viele Startups dann auf einmal ein Problem haben, über diesen Punkt hinaus zu skalieren. Und natürlich als Gründer hörst du das und nimmst es schon irgendwie wahr, aber glaubst es nicht so ganz, oder? Und denkst, okay, wir funktionieren da anders als andere, oder? Und am Ende trifft es dann halt auch ein, oder? Dass du siehst, du skalierst bis zu einem Punkt sehr, sehr gut und auf einmal wird es so richtig zäh und richtig hart, dort irgendwie weiter raus zu skalieren. Was halt bedeutet, dass für Investoren das dann ein Problem ist, oder? Die wollen immer Momentum sehen, die wollen wirklich doppelstelliges Wachstum Monat für Monat, und das aufrecht zu erhalten ist halt einfach unglaublich heftig, oder? Und ja, und dann sieht man, dass amerikanische Investoren halt in gewissen Phasen halt nur in den USA dann investieren und sagen, okay, damit investiert wird, muss man in die USA gehen. Jetzt sieht man aber, dass die USA wieder ein komplett anderes Bankenumfeld hat. Zweitens ist der amerikanische Fintech-Markt nochmal, sage ich, 5 Jahre weiter. Das heißt, der ist schon so hart umkämpft. Da gibt es so viele Platzhirschen dort, dass du sagst, was glauben wir, was ist unsere Wahrscheinlichkeit, dort erfolgreich zu sein, in einem Markt, wo schon viele andere drinnen sind, oder? Man sieht es ja selber bei Revolut und N26, die alle mit hunderten Millionen Euro von Kapital in die USA gegangen sind und nach 1 bis 2 Jahren alle wieder rausgegangen sind, weil sie gesehen haben, sie schaffen es dort irgendwie nicht Platz zu fassen gegen die Platzhirschen dort, oder? Und ja, so kommen halt viele Dinge zusammen und man kämpft an mehreren Fronten. Irgendwann mal sieht man aber dann, dass das Geld halt einfach weniger wird, was die nur noch mehr unter Druck bringt, und ja, und dann muss man sagen, okay, so kann das Ganze einfach nicht mehr funktionieren.
Wo siehst du noch eine Lücke im Fintech-Markt? Also wenn du jetzt sagen würdest, ich will es jetzt nochmals wissen, nochmals im Fintech-Bereich, wo wäre jetzt deiner Meinung nach da noch eine Lücke zu sehen, wo man reingehen könnte und ein Unternehmen gründen könnte?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich sage mal, das, an dem wir zum Schluss gearbeitet haben, also das ganze Thema Save Now, Buy Later, aber dann bei B2B-Kunden zu integrieren, das heißt nicht in die eigene Konsumenten-App zu gehen, wo du immer diese Wachstumsprobleme hast, oder? Weil wenn du in einem B2C-Markt bist, will der Investor zweistelliges Konsumentenwachstum sehen. In einem B2B-Markt schafft man es eben über einzelne größere Partner dann in deren Konsumenten reinzugreifen. Und ich sage, das hätte ich schon sehr, sehr gern gesehen, wie das am Markt funktioniert, weil das in dieser Form einfach so noch nicht existiert und dann auch für gewisse Akquise-Kanäle Acquisition-Kanäle sehr, sehr interessant ist. Oder ich sage, sobald du einen Investor an Bord hast, muss man sich auch Gedanken zu dem Thema Exit machen, weil die wollen ja an ihr Geld wieder rankommen, und da gäbe es schon ein paar sehr, sehr interessante Exit-Kanäle. Leider haben wir das nicht mehr geschafft, so weit zu treiben, oder? Ansonsten muss ich sagen, und das ist auch am Ende die Entscheidung, die wir für uns getroffen haben, wenn man jetzt nur mal bei Null starten würde, dann würde ich wahrscheinlich gar nicht in den Fintech-Markt wieder reingehen, sondern mir was ganz was anderes suchen, oder? Weil es ist Fintech ist schon eine der Königsdisziplinen, sage ich mal, in der Startup-Welt, oder? Du bist in einem hochregulierten Markt, was bedeutet, du brauchst einfach die richtigen Partner, oder du musst sehr, sehr viel Kapital investieren, um diese ganzen Regulatorien selber zu erfüllen, von Bankenlizenzen und so weiter. In einem Markt, der auch von der Akquise-Seite hochreguliert ist, oder? Ich meine, Google, Meta, die schreiben dir ja alle vor, was du sagen darfst und was du nicht sagen darfst. Und wenn das Wort Kredit in einer Ad vorkommt, dann wirst du schon blockiert. Da ist aber dann egal, ob du sagst, es ist eine Alternative zum Kredit. diese ganzen KI-Tools, die lesen dieses Wort Kredit oder hören dieses Wort Kredit und du wirst sozusagen schon geflaggt, oder? Und schlechter ausgespielt oder ganz blockiert, was halt dann auch schwerfällt, sich sozusagen zu positionieren gegen ein Produkt, das schon existiert, oder? Also, und die Margen sind halt einfach sehr, sehr gering. Das heißt, man muss sich einfach darauf einrichten, dass das ein Long-Distance-Run ist, wo man über sehr viele Jahre Kapital raisen muss in einem Markt, wo man sagen muss, der ist schon so am Ende seines Lebenszyklus angekommen. Und es wird einfach nur noch schwerer und es gibt keine Indikatoren, dass sich der Investorenmarkt hier irgendwie verbessern wird. Ganz im Gegenteil. Und wie gesagt, momentan geht halt das ganze Kapital dann in irgendwelche AI-Tools, AI-Wrapper und so weiter. Und da würde es dann einfach meiner Meinung nach mehr Sinn machen, wahrscheinlich sich einen Plan B zu überlegen und nicht, also wäre jetzt nicht so meine erste Wahl, wieder in einen B2C-Fintech-Markt irgendwie reinzugehen.
Gab es da mal den Gedanken, dass das irgendjemand übernimmt? Also so gegen Ende raus, weil ich meine 300.000 User und Userinnen, dass da irgendjemand gibt, der was sagt, okay, übernimm das jetzt sozusagen für einen obligatorischen Euro, aber zumindest, dass die App weiterleben kann, weil ich glaube, Bank oder sowas müsste ja daran grundsätzlich Interesse haben oder auch andere Unternehmen, oder?
Ja, natürlich. Und da haben wir auch einige Gespräche geführt und Interesse gibt es dann auch. Das Thema ist halt das, wenn man das dann ein bisschen detaillierter dann alles abklärt, dann sieht man einfach, man kann nicht einfach so 300.000 Kunden kaufen, oder? Das ist in der EU de facto so nicht möglich. Also wenn du zum Beispiel eine Bank hast und die Bank, wir haben ja mit einem Bankenpartner zusammengearbeitet, oder? Das heißt, wenn diese Bank das gekauft hätte, dann wäre das weniger ein Problem gewesen. Die haben aber relativ schnell signalisiert, das würden sie nicht schaffen, oder? Also die würden nicht schaffen, neben ihrem existierenden Bankenbusiness sozusagen ein Startup zu führen, wie ein Startup geführt werden muss, oder? Und sobald du dann mit von jemandem anderen gekauft wirst, wo es darum geht, die wollen natürlich, eine Bank will immer, dass das Kapital dann auf ihren Konten liegt, kannst du nicht einfach Kunden übernehmen, sondern die müssen dann wieder ein Opt-in machen, die müssen sich authentifizieren, mit Pass authentifizieren und man muss halt einfach sagen, da muss man die Annahme treffen, dass da maximal 10% der existierenden Kunden dann zum neuen Bankenprodukt wechselt und das macht es halt einfach dann sehr, sehr schwierig, oder? Also um auf deine Frage zurückzukommen, ja, haben wir auch sehr konkret geklärt und mit einigen gesprochen. In der Praxis ist es aber unglaublich schwierig, wenn dann dieses Unternehmen, das die Akquisition macht, die Kunden dann auch wirklich bei sich haben will, weil das aus DSGVO, finanzregulatorischen Technik einfach so gar nicht machbar ist.
Okay. Du hast vorhin angesprochen, dass ihr als Gründer dann irgendwann von den Ersparnissen gelebt habt und das ist ja ein wahnsinniger Druck und wahnsinnig viel Stress. Wieso bist du in diesem Zeitraum von 6 Jahren gealtert? Wo wir ja mehr in das nächste Thema rübergehen.
Ja. weiß ich nicht, also gefühlt bin ich in der Zeit schon stärker gealtert, als ich am Kalender gealtert bin. Weil es ist einfach so, ich meine, wir haben das ganze Projekt Monkey gestartet und der Christian und ich haben uns gesagt, wir arbeiten jetzt mal so 2-3 Jahre ohnehin ohne Gehalt, oder? Das heißt, wir haben Ersparnisse gehabt, wir sind beide aus dem Konzern gekommen, haben beide immer sehr viel Geld auf die Seite gelegt, selber schon. Und das war von Anfang an irgendwie klar, dass wir nicht uns ein Gehalt zahlen werden am Anfang, oder? Irgendwann mal kommt aber dann doch die Phase, wo man sagt, irgendwie jetzt jedes Monat nur noch drauf zu zahlen. Es geht nicht, dass wir uns zumindest ein Gehalt auszahlen, dass du Fixkosten decken kannst, oder? Jetzt nie im Sinne von einem guten Gehalt. Also wir waren immer die am wenigsten Gehalt bekommen haben bei uns im Unternehmen, aber zumindest, dass man Fixkosten decken kann. Und dann ist es aber so, du arbeitest an deinem Fundraising, du siehst auf einmal, dass das Ganze wieder länger dauern wird und das Erste, was wir halt immer gemacht haben, ist dann, dass wir unsere eigenen Gehälter gestoppt haben und halt dann wieder von Ersparnissen gelebt haben. Und das ist schon etwas, was psychisch für mich echt ein Thema war, weil ich bin, sagen, mein Leben lang immer sehr frugal gewesen, war es gewohnt, dass mein Sparkonto und mein Investmentkonto einfach Monat für Monat eher wächst, oder? Weil ich gebe sehr wenig Geld für Konsum aus und habe einfach sehr viel immer veranlagt. Und dann auf einmal zuzuschauen, wie das Konto dann aber Monat für Monat weniger wird, ist schon etwas, was ich erst sozusagen, das ich mir erst gewöhnen haben müssen und wo man sich aber nie so richtig dran gewöhnt, oder? Das ist einfach nicht so meine Natur. Und was mich mehr dann unter Druck gesetzt hat als so die eigenen Finanzen, ist dann schon immer so das Thema, können wir Gehälter zahlen, unserer Mitarbeiter, und so das Thema, können wir das Finanzamt und die Sozialversicherung zahlen, weil da kommt man dann relativ schnell dann auch in strafrechtliche Tatbestände rein, wenn man zum Beispiel die Sozialversicherung nicht mehr zahlen kann, dann, und das wissen viele Gründer gar nicht, dann begeht man einen strafrechtlichen Tatbestand, oder? Und da kommt man dann wirklich schneller in größere Probleme, oder? Und da geht es dann nicht mehr nur um Insolvenzanmelden und ich habe meine GmbH und ich bin privat geschützt sozusagen von den Konsequenzen. Das ist man dann nicht, oder? Und Insolvenzverschleppungsthematiken, oder? Ich sage, als Gründer, der von Investorenkapital abhängig ist, ist man ohnehin immer schon so ein bisschen mit einem Fuß irgendwie in Insolvenzverschleppung, weil halt Investmentrunden immer ein bisschen länger dauern, als man braucht und man dann weiß, okay, irgendwie vielleicht nächstes Monat wird es jetzt sehr, sehr knapp, aber das Geld sollte dann zumindest das Monat drauf da sein, dann muss man eine Rechnung ein bisschen später zahlen. Aber wenn man dann auf einmal, wenn diese Leads dann fehlen, wo klar ist, es ist nicht klar, ob da irgendeiner Investoren wirklich zahlen wird, dann wird das Ganze schwieriger, oder? Und dann auf einmal hängt man dann auch privat mit seinen Ersparnissen, mit seinem Haus, das man gekauft hat, irgendwie drin, oder? Und das will man dann vielleicht auch nicht unmittelbar eingehen, dass man sagen, man kann nach der Unternehmensinsolvenz dann auch noch Privatinsolvenz anmelden und hat dann wirklich mit Familie Probleme und so weiter, oder? Und das sind so die Sachen, die einen dann schon in der Nacht wach halten. Und da gibt es auf jeden Fall Phasen, wo der Christian und ich sehr schlecht geschlafen haben, wo man dann in der Nacht irgendwie, war so 3.30 Uhr, jede Nacht aufwacht und auf einmal dann Liquiditätsplanung im Kopf wieder macht und sich überlegt, sagen, wie jongliert man jetzt das Ganze, oder? Und also ja, man altert da schon schneller, würde ich mal sagen.
Und jetzt bist du im Longevity-Bereich eigentlich, oder? Kann man das
ja,
so
genau
sagen?
Genau. Also das ist ja so, dass zum Glück hat meine Frau, die Claudia, hat sich auch selbstständig gemacht vor ein paar Jahren und das hat sich sehr, sehr gut entwickelt, ist in einem Bereich, wo man, ich sage in Startup-Language, bootstrapped, am Ende ist es ein Unternehmen, das halt einfach aus seinem eigenen Cashflow leben kann, und dass sich das so gut entwickelt hat, dass sie dabei war, Mitarbeiter einzustellen und dann aber gesagt hat, irgendwie, sie wartet jetzt mal ab, weil sie so sieht, dass es bei uns einfach sehr, sehr schwierig wird und hat dann irgendwann einmal drüber gesprochen, wie es denn wäre, wenn jetzt sozusagen alles schief geht und ich nicht mehr in Monkey arbeiten sollte, ob wir das Ganze nicht irgendwie zusammen machen sollten, weil es da sehr viel zu tun gibt und sie sich irgendwie das sehr gut vorstellen könnte, dass wir uns gewisse Dinge aufteilen, weil wir beide auch sehr unterschiedlich ticken. Und ja, und das Ganze hat dann so ein bisschen Zeit gehabt zu arbeiten und habe dann auch mal angefangen, wie das dann der Monkey einfach weniger geworden ist. Wir haben ja dann Insolvenz angemeldet und dann auf einmal ist sozusagen neben der Abwicklung fällt ein großer Teil des Tagesgeschäftes weg. Habe dann angefangen, bei ihr mitzuarbeiten, einfach mal zu schauen, wie das so in der Zusammenarbeit funktioniert, oder? Weil natürlich mit der eigenen Frau zusammenzuarbeiten, hat Vorteile, kann aber sozusagen zu Konflikten führen, oder? Die ich nicht zu Hause haben möchte, oder? Und es hat aber dann sehr gut funktioniert und bis wir dann entschieden haben, okay, sie muss jetzt ohnehin eine GmbH gründen mit 1. Jänner, ob ich mich darum kümmern kann und wir uns das Unternehmen dann aufteilen. Und wie auch von der Rollenaufteilung ist ganz klar, die Cloud ist sozusagen das Face. Sie ist die Gründerin, sie ist die Kurse, die den Content, die auch den Kontakt zu den Kunden hat. Und ich kümmere mich mehr oder weniger um Operations im Hintergrund, versuche ja alles irgendwie fernzuhalten, was nicht unmittelbar mit Kunden und mit Content und dem Kursprodukt als solches zu tun hat. Und das macht einen riesigen Spaß. Ich finde das Themenfeld irgendwie sehr, sehr toll zu sagen, eben auch wieder eine nachhaltige Alternative zu Botox und Fillern zu schaffen, um sagen, ein jüngeres Aussehen zu behalten und fitter zu sein, um gewisse Verspannungen zu lösen, ist ja etwas, wie ich sage, das tickt bei mir halt auch eine große Box, weil ich bin halt jetzt auch in einem Alter, wo es und auch in einer Phase meines Lebens, wo es nicht mehr darum nur geht, zu arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern wo das Ganze einfach schon einen Purpose haben muss, wo ich irgendwie einen Sinn dahinter sehen muss. Und das Ganze hat irgendwie sehr, sehr gut gepasst. Und die Kunden sind sehr, sehr toll. Das Produkt ist ein sehr schönes Produkt. Lässt sich sehr super auch kommunizieren. Es gibt eine klare Zielgruppe. Und ja, und arbeitet eben seit, sagen, letzten Quartal 2025 haben wir so zusammengearbeitet und dann mit 1. Jänner sind wir jetzt gemeinsam wirklich offiziell Geschäftspartner in der Bearskin GmbH und machen den Bearskin gemeinsam.
Wie wird sich das Unternehmen weiterentwickeln? Also was gibt es da so für Pläne? Was gibt es da für Visionen und Ziele?
Nein, ich meine, das Tolle an diesem Produkt und Umfeld ist ja, dass es einerseits einen sehr klaren Engel gibt, sozusagen, was ist das, was wir mit unseren Kunden erreichen wollen, oder? Und da ist auf jeden Fall dieses digitale Videoprodukt sozusagen der Kernbereich. Aber um zum Beispiel jetzt Face Yoga ganz konkret machen zu können, braucht es auch gewisse Hilfstools, oder? Von diesen Gua Sha Steinen über Cremes und Öle. Und dort sehen wir dann einerseits weitere Ausbaumöglichkeiten auf der digitalen Seite, als eben auch auf der Seite der physischen Produkte. Und das macht es ganz spannend, irgendwie dann wirklich zu sagen, wir decken dann in Zukunft ein Sortiment ab, das alles sozusagen um dieses Powerful Aging Face Yoga sozusagen angeht, und arbeiten da jetzt einfach Schritt für Schritt sozusagen an dieser Weiterentwicklung des Portfolios. Und dann geht es natürlich darum auch, ein großer Teil ist eben, so viel Menschen wie möglich diese Alternative zu Botox und Fillern eben bekannt zu machen. Oder man, das ganze Thema Gesichtsmassagen, Schröpfen, Gua Sha ist ja schon Jahrhunderte alt, kommt auch sehr stark aus der traditionellen chinesischen Medizin. Ist aber etwas, was bei uns irgendwie in Vergessenheit geraten ist und wo man halt für alles irgendwie so sofort zu Eingriffen greift oder irgendwelchen Cremes greift, und wo es eben diese Alternative gibt. Und wir wollen es eben so viel wie Menschen möglich irgendwie bekannt machen. Und es gibt da ein paar so, sagen wir so, Benchmarks auch aus dem amerikanischen Raum, aus Großbritannien von Damen, die eben auch ihr Unternehmen dort aufgebaut haben und dort einfach schon sehr groß sind, eine große Reichweite haben, viele Menschen erreichen. Und das ist sozusagen so ein bisschen unser Vorbild, das Ganze auch für den deutschsprachigen Raum zu machen.
Du hast gesagt, bei Monkey sind ja die Zahlen eingebrochen durch KI, Meta hat Umstellungen gemacht, Google hat Umstellungen gemacht. Wie geht's der Claudia damit, mit ihrer Reichweite? Weil sie hat ja auf Instagram viel Reichweite, sie hat auf YouTube viel Reichweite. Da habe ich mir jetzt gerade so die Frage gestellt, wie ist das auch mit KI? Weil im Endeffekt kann ja jeder in dem Bereich Face-Yoga jetzt einfach ja KI-Inhalte erstellen und dann hat man dieses perfekte Gesicht mit wenig Falten und man sieht strahlend aus, man lächelt und dann hat man halt so eventuell viel Fake-Content in dem Bereich und gibt vielleicht etwas vor, was gar nicht existiert. Wie blickst du darauf?
Nehmen wir zu deiner ersten Frage, die Claudia hat zum Glück von Anfang an sehr stark auf ihre eigene organische Reichweite gesetzt, oder? Das heißt, sie reicht halt jetzt über YouTube und über Instagram über 100.000 Menschen, und hat dann auch angefangen, auch wirklich sozusagen ihre Mailingliste aufzubauen, oder? Und ich sage, das ist ja schon eins der wertvollen Assets, denn E-Mail-Adressen kann dir keiner mehr wegnehmen, oder? Ich meine, Instagram und YouTube, die können den Algorithmus ändern und auf einmal wird man weniger ausgespielt, aber wenn man die Möglichkeit hat, direkt seine Community zu kontaktieren, dann ist das sehr, sehr viel wert. Und das ist natürlich schon noch etwas, auf das wir jetzt sehr, sehr stark setzen, uns dort einfach auch unabhängiger von irgendwelchen Algorithmen zu machen. Und das funktioniert sehr gut. Also die Claudia hat ja auch im September ein Buch rausgebracht, was innerhalb kürzester Zeit bei Amazon ein Bestseller war und irgendwie Stelle Nummer 130 von allen Büchern auf Amazon gelistet gewesen ist. was ja ein Wahnsinn ist, weil einfach sie eine Community hat, die sehr, sehr hohes Vertrauen hat und sehr fest davon überzeugt ist, von dem, was die Claudia so macht, oder? Und das wollen wir auf jeden Fall weiter treiben und was schon auch eine Challenge ist, weil da unterscheiden wir uns auch wieder sehr stark. Das heißt, wenn es jetzt um neue Produkte geht, wäre ich tendenziell einer, der so ein bisschen schneller ist, wo die Claudia dann wieder eher eine ist, die sagt, hey, lass uns das anschauen. Sie will nichts rausgeben, was nur irgendwie negativ ankommen kann, oder? Und ich sage jetzt bei Cremes, was ist dort drinnen, oder? Und die Claudia liebt irgendwie so One-Ingredient-Products, also Dinge, wo halt einfach die Zutatenliste aus ein bis zwei Dingen besteht und man nicht eine ganze Liste hat von Dingen, die drinnen sind, oder? Und da ist es sehr, sehr gut, dass die Claudia da auch ein starkes Gefühl hat und auch, wie soll ich sagen, bewusst ein bisschen bremst, wenn es darum geht, wirklich die richtigen Dinge dann rauszugeben oder die sie mit bestem Wissen und Gewissen dann auch wirklich selber benutzt und empfehlen kann. Das eine. Das zweite zu KI-Content, ja, natürlich kann man über seine Gesichter Filter drüber legen und man hat keine Falten mehr, aber das ändert eigentlich nichts am eigenen Gefühl, wenn man in den Spiegel schaut und nicht zufrieden ist, oder? Das heißt, es geht irgendwie darum, es geht ja bei dem ganzen Ding ja nicht nur darum, Falten zu reduzieren, sondern es geht ja darum, sich sozusagen wohl in seiner eigenen Haut zu fühlen. Es geht auch um Verspannungen, die viele Frauen haben, von Zähneknirschen über Kopfweh, die es haben aufgrund der Muskeln, die einfach unterschiedlich stark sind, links und rechts, oder? Und ich sage, der stärkste Muskel des ganzen Körpers ist im Gesicht, das ist uns bei unserer Kiefermuskulatur. Und wenn es dort Disbalancen gibt, wirkt sich das auf unser Wohlbefinden aus. Und da bleibt eben nichts anderes übrig, wie seine Muskeln zu trainieren, so wie es ja auch im Fitnessbereich der Fall ist, oder? Ich sage, natürlich, ich kann einen Filter und über KI mir einen Sixpack machen, oder? Aber wenn ich mein T-Shirt dann in Realität ausziehe und er ist nicht da, dann ändert das jetzt auch nicht viel.
Er ist schon da, nur versteckt, Martin.
Es bleibt halt dann nichts anderes übrig, wie dann halt Fitness zu betreiben. Und das ist halt so, dass Fitness heute sehr oft bei den Schultermuskeln aufhört, oder? Und nach oben gibt es das Thema nicht. Man hat aber von dort aufwärts über 40 Muskeln, die man genauso trainieren kann, entspannen kann, wie jeden anderen Muskel am Körper. Und darum geht es eben bei dem Feld, das wir mit Bare Skin besetzen.
Was mich noch interessieren würde, wie schafft man eine harmonische Beziehung zu führen? Ich würde das jetzt einfach mal unterstellen, wenn es bei einem Partner oder bei der Partnerin sehr, sehr gut läuft und bei einem selbst sehr, sehr schlecht, weil ich glaube, dass dieses Szenario ja öfter in der Welt vorkommt. Wie schafft man das, deiner Meinung nach?
Ja, natürlich. Es wäre deutlich schwieriger gewesen, wenn die Familienfinanzen ausschließlich auf mir, auf meinen Schultern gehängt wären, oder? Das heißt, wenn man so jetzt dieses ganz alte, traditionelle Familienbild irgendwie sieht, der Mann bringt das Geld heim oder so, das hätte bei uns wahrscheinlich zu deutlich mehr, sondern auch persönlichen Krisen geführt, oder? Wenn auf einmal zum Druck von Monkey dann noch der Druck dazukommt, irgendwie, wie ernähre ich meine Familie, oder? Dann führt das natürlich zu deutlich mehr Problemen zu Hause. Das Glück war eben, dass es bei der Claudia sehr gut gelaufen ist, oder? Und die Familienfinanzen eben nicht nur auf meiner Schulter, sondern wir uns das irgendwie aufgeteilt haben, beide, immer schon. Und da eben dann auch psychologisch dieser Druck weniger dort da war und klar war, wenn bei mir jetzt das wirklich schief gehen sollte, dann können wir einerseits von dem leben, was die Claudia im Moment verdient, andererseits habe ich zum Glück ein ausreichend großes Selbstbewusstsein, dass ich sage, okay, dann finde ich was anderes, oder? Und wenn es nicht morgen ist, dann eben übermorgen. Aber da habe ich jetzt irgendwie kein Thema gehabt, dass ich in ein Loch gefallen bin, zu sagen, oh, jetzt, keine Ahnung, jetzt bin ich Mitte 40 und finde nichts mehr und weiß nicht, was ich machen soll, oder? Ich habe eher das Problem immer, dass ich zu viele Ideen habe und vielleicht eher fokussierter sein sollte an der einen oder anderen Stelle und nicht alle Ideen irgendwie gleichzeitig in der Luft halten sollte. Also von dem her war das irgendwie da kein großes Thema. Und ich glaube, was natürlich ein Ding ist, oder? Man ist halt persönlich angespannter in der Situation, oder? Was dann auch bedeutet, oft mal, wenn es zu Hause Dinge zu tun gibt, die halt auch zu machen sind, oder? Ich sage, es gibt ja dann neben dem Unternehmen auch noch die Familie und ein Kind und man ist mit dem Kopf irgendwie voll im Fundraising und ist aus einem Investorengespräch raus, wo es vielleicht nicht so gut gelaufen ist, wo es ganz unterschiedliche Meinungen gegeben hat. Dann bleiben vielleicht auch zu Hause gewisse Dinge liegen, aufgrund dieses Drucks, was schon eher dann irgendwie zu Spannungen führen kann, wo ich aber sagen muss, da bin ich ja sehr dankbar, dass die Claudia da einfach sehr, sehr viel Verständnis auch immer gehabt hat. Und jetzt muss ich sagen, ist das Ganze deutlich einfacher, auch privat alles einzuteilen, als es jemals war in der Vergangenheit, oder? Weil es ist halt so, dass wenn unsere Tochter in der Früh in die Schule geht, dann gehen wir so 3-4 Mal die Woche gleich danach, haben wir so eine Feldrunde, die Claudia und ich gehen, wo wir dann einerseits drüber reden, was muss bei Bears Kind gemacht werden, andererseits darüber reden, was muss zu Hause gemacht werden. Und es ist halt vom Staubsaugen bis zu, wer holt die Tochter halt vom Reiten ab und dann machen wir uns das aus und teilen uns das auf und wer eben gerade Zeit und Lust hat, macht es dann, oder? Und es hängt nicht so stark dann an einer Person, die eben dann ihr Büro zufälligerweise zu Hause hat und ich habe mein Büro halt woanders und bin deshalb nicht zu Hause, wenn dann die Waschmaschine biebt, oder? Und von dem her ist es so, dass wir heute auch, was unsere Aufgaben zu Hause angehen, deutlich, wie soll ich sagen, besser das aufteilen, als wir das jemals zuvor gemacht haben.
3 Fragen habe ich noch an dich, Martin. Wie gelingt Loslassen?
Boah. Ich weiß gar nicht, ob ich da eine gute Antwort habe, oder? Weil ich selber nicht sehr gut bin im Loslassen. in unserem Fall war es aber so, dass wir ja irgendwie gezwungen waren, loszulassen, oder? Das heißt, durch einerseits das Thema, es kommt kein Geld mehr rein, du kannst irgendwann mal deinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen und andererseits war halt auch das Thema, dass wir mit einem Shareholder wirklich Probleme gehabt haben, dass der uns wirklich das Leben sehr, sehr, sehr schwierig gemacht hat und wir dann gewusst haben, wir wollen einfach, egal wie das jetzt da so rausgeht, mit diesem Typen wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten, oder? Und das hat das Ganze deutlich einfacher gemacht, für uns loszulassen, als es vielleicht in einem anderen Szenario gewesen wäre.
Was ist für dich Erfolg?
Auch eine sehr gute und breite Frage. Ich meine, das hängt ein bisschen davon ab, wie man Erfolg definiert, ob man es jetzt rein auf beruflichen Kontext definiert oder nicht, aber ich sage, auch da bin ich heute in einer Lebensphase, wo ich mich eben nicht mehr nur über den Beruf definiere und definieren möchte, sondern wo es irgendwie darum geht, dass man sagen, mehr glückliche Momente als schlechte Momente hat. Oder irgendwie, ich glaube, dann kann man sich schon sehr als glücklich und erfolgreich schätzen, weil man hat eben, es läuft nicht immer alles positiv und damit man irgendwie große Dinge schafft, muss man eben auch experimentieren und vielleicht Dinge anprobieren, die man davor noch nie gemacht hat und dann kann es eben auch schief gehen. Das heißt, wenn man sich jetzt Erfolg nur daraus definiert, zu sagen, alles läuft irgendwie glatt, dann macht man sich selber vielleicht unglücklich, oder? Und für mich ist es heute schon zu sagen, ich schaffe es einerseits, eine gewisse Befriedigung und Selbstbewusstsein mir aus meiner beruflichen Existenz irgendwie zu holen, Dinge zu machen, in denen ich den Sinn sehe, andererseits aber dann auch in meinem privaten Leben, oder? Dass ich sagen, ich schaffe es, ein guter Familienvater zu sein, ein guter Partner zu sein, sagen diese beiden Dinge irgendwie, oder diese sind dann gleich 2 Dinge, sind dann mehrere Lebensbereiche, so zu machen, dass ich sage, irgendwie, da läuft mehr positiv als negativ.
Schön, schöne Metapher oder schönes Zielbild, wenn man so möchte. Jetzt bin ich gespannt, was du am Ende sagst. Was möchtest du noch sagen, Martin?
Was möchte ich noch sagen? Ich meine, es ist ja diese Startup-Welt und Unternehmerwelt liegt mir ganz stark am Herzen. Ich glaube, vor allem jetzt auch Tirol hat, was die Quantität angeht von Gründern, gäbe es schon noch was nachzuholen. Und ich glaube, was ich da nur sagen kann, ist, dass jedem Gründer dort draußen, jeder Gründer wird irgendwie verschiedene Phasen durchmachen, wo man baut dann sein Produkt und da ist alles noch irgendwie sozusagen schön, man kann dann so ein bisschen naiv sein und dann geht's raus und auf einmal bricht irgendwie der Himmel über einen zusammen, weil halt dann doch alles anders läuft, als man es so geplant und gehofft hat. Und irgendwie klar zu machen, dass das ganz normal ist und einfach Teil des Spiels ist, das man eingegangen ist. Und was ich da jedem nur empfehlen kann, ist, sich mit anderen Gründern irgendwie zu vernetzen, die genau dasselbe durchgemacht haben oder durchmachen, um darüber einfach zu reden und zu merken, okay, diese Phasen hat man durchmachen können, da gibt es eventuell die ein oder andere, wie soll ich sagen, den ein oder anderen Coping-Mechanismus, wie man damit umgehen kann. Und gar nicht mal im Sinne, andere Gründer wissen immer alles besser, sondern die halt aus ihrer eigenen Erfahrung erzählen können, oder? Und ich glaube, da kann ich jedem nur irgendwie empfehlen, vernetzt euch mit anderen, meldet euch, ich quatsch total gerne auch mit jedem Gründer oder auch anderen, tauscht mich dort aus, gibt dort Dinge weiter, die wir gut und die wir vielleicht nicht so gut gemacht haben. Und das kann ich jetzt einfach so offen, nachdem du ja auch eine sehr große Reichweite inzwischen hast, sozusagen so anbieten.
Ja, danke. Also ich glaube, dass das sicher viele Leute zu schätzen wissen, weil man kann ja nur von dem profitieren und ihr habt es ja eigentlich länger durchgehalten wie die meisten Startups, das muss man ja auch sagen. Also die meisten sind ja so nach 2-3 Jahren schon wieder vom Markt verschwunden. Ihr habt ja nochmals eine viel längere Reise, ihr habt ja mehrere Dinge versucht. Und wie du auch gesagt hast, viele Ideen. Wimmelbuch hat es ja auch zum Beispiel bei euch gegeben. Ja, also wirklich immer dran geblieben und ich glaube, dass man da schon viel lernen kann. Vor allem das, was du angesprochen hast, dass ja, Unternehmertum oder generell Unternehmen oder das Leben, der Tag, das ist ja keine Maschine. Das ist ja nicht planbar. Es ist ein lebender Organismus und mal ist der Tag super, ja, ist wie ein Hund, der springt die an, der lächelt und mal macht halt der Tag irgendwo hin. Und da muss man halt mit dem umgehen können.
Ja, und ich glaube, da habe ich jetzt gerade vor kurzem auch auf LinkedIn drüber geschrieben, ich sag, wenn man ein Unternehmen startet, einfach auch schon mit der Einstellung reingehen, mit der realistischen zu sagen, es ist nicht das Bauen des Produkts das Schwierige. Das ist sozusagen, das ist das Muss, damit es ein Unternehmen überhaupt geben kann. Sobald das Produkt aber fertig ist und es geht jetzt darum, wirklich den Markt dafür zu gewinnen, da fängt meistens die richtige Arbeit an und da sind oft mal Leute total überrascht und dann desillusioniert, oder? Und ich glaube, einfach da mit einer realistischen Einstellung reingehen, zu sagen, die richtige Arbeit fängt meistens erst so nach dieser sehr schönen Phase des Bauens im Stillen irgendwie an, oder? Und dass man dort einfach nicht überrascht ist.
Ja, noch ein guter Punkt. Also man kann auf jeden Fall empfehlen, dir auf LinkedIn zu folgen und bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei dir weitergeht. Also vielleicht hören wir uns in 6 Jahren wieder oder ein wenig früher. Ja. Hat mich sehr gefreut, dass wir uns mal wieder gehört haben, abgedatet haben und dir weiterhin und auch Claudia weiterhin alles Gute. Also vielleicht kommt ja es hier auch einmal wieder im Podcast vor, würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Richte dir sehr gerne aus und danke dir, Robert, fürs Gespräch und für die guten Fragen.